Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Der russische Angriffskrieg bleibt nicht ohne Wirkung auf die praktische Klimapolitik. In vielen europäischen Staaten und in Deutschland laufen die Braun- und Steinkohlekraftwerke auf Hochtouren, um die Energieversorgung abzusichern und um Preissteigerungen abzudämpfen. Viele Staaten stellen derzeit ihre Kohleausstiegsbeschlüsse in Frage oder haben sie bereits gekippt. Die Bundesregierung will zudem den Bau von Terminals für Flüssigerdgas, also LNG, an den deutschen Meeresküsten erheblich vereinfachen und beschleunigen, einschließlich Einschränkungen des Klageweges für Bürger und der Prüfung auf Umweltverträglichkeit. Vor dieser Sendung sprach ich mit dem Klimaökonomen Ottmar Edenhofer. Er ist Direktor des MCC Klimaforschungsinstituts Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change und war in leitender Position für den Weltklimarat IPCC tätig. Bei den Flüssigerdgasterminals geht es um millionenschwere Investitionen. Ist das der richtige Weg, um sich möglichst schnell von russischem Erdgas unabhängig zu machen?
Also ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass Klimaschutz in Zeiten des Krieges ein anderer sein muss als Klimaschutz in Zeiten des Friedens. Und was wir ja feststellen ist weltweit, dass der Gaspreis sehr viel schneller steigt als der Kohlepreis. Und das führt vor allem auch in Asien dazu, dass die Kohlekraftwerke wieder hochgefahren werden und auch dort, wo eben die Kohlekraftwerke bislang aus der Pipeline genommen worden sind, wieder in die Pipeline kommen. Also es setzt sich im Kern die Renaissance der Kohle fort, die wir schon vor der Pandemie gesehen haben. Und für Europa heißt es natürlich, dass auch wir vermehrt Kohle nutzen werden. Das scheint mir im Stromsektor, das scheint mir unvermeidbar zu sein. Aber wir haben in Europa das Glück, dass wir eine Emissionsobergrenze haben durch den Emissionshandel. Und obwohl wir dann vermehrt Kohle nutzen, brauchen wir nicht unbedingt zu befürchten, dass die Emissionen steigen, wenn denn die Kommission zu der Emissionsobergrenze steht, wie sie sie angekündigt hat für den Green Deal. Das ist, sagen wir, die erste gute Nachricht. Beim Gas ist die Geschichte ein bisschen anders. Es ist so, dass wir auch bis zum Jahr 2030 die Gasnachfrage absenken würden, sogar die Ölnachfrage absenken würden. Aber jetzt in dieser Kriegszeit wird uns gar nichts anderes übrig bleiben, als jetzt vermehrt auf Gas zu setzen. Und auch das muss nicht unbedingt schlecht sein, denn wir können ja dann die Infrastruktur später wieder nutzen für Wasserstoff. Aber ich denke, wir werden jetzt in der nächsten Dekade, also bis 2030, mit Gas als Übergangs- und Brückentechnologie leben müssen.
Es gibt ja einen Unterschied, ob Sie ein Terminal festbauen, was eine wirklich millionenschwere Investition ist, die sich dann auch finanzieren soll, oder ob Sie zum Beispiel auf schwimmende Flüssigerdgasterminals übergehen. Haben Sie da ein Plädoyer?
Ich habe da eigentlich kein Plädoyer, muss ich sagen. Man wird jetzt einfach das machen müssen, um die Gasnachfrage sicherzustellen. Denn es geht ja hier nicht darum, dass wir nur Gas im Stromsektor benötigen. Wir brauchen es also im Haushaltssektor, wir brauchen es in der Industrie. Und ehrlich gesagt, es wäre aus meiner Sicht für die Klimapolitik und auch für die Zustimmung zur Klimapolitik eine Katastrophe, wenn die Leute im Winter frieren würden. Und vor dem Hintergrund habe ich volles Verständnis für die Politik, die jetzt versucht, vor allem jetzt für den Winter 22, 23 und auch darüber hinaus die Gasversorgung sicherzustellen. Das ist vor allem auch in der Industrie absolut notwendig.
Sie haben es bereits gesagt, auf europäischer Ebene haben wir eine Art Deckel für die CO2-Emissionen durch den Emissionshandel, der große Unternehmen betrifft, große Industrieunternehmen, energieintensive Unternehmen, auch die Energieversorger. Eigentlich möchte die EU-Kommission genau dieses System ausweiten auf den Bereich Gebäude und Verkehr. Ist das sinnvoll, in der aktuellen Situation diesen Pfad weiterzugehen?
Also das halte ich für absolut notwendig, den Pfad jetzt weiterzugehen, und zwar aus zwei Gründen. Der eine ist ein klimapolitischer Grund, der andere hat aber viel mit der Energiesicherheit zu tun. Der zweite Emissionshandel ist der Weg, wie wir es europäisch sicherstellen können, dass bis zum Jahr 2030 die Öl- und Gasnachfrage in dem Umfang sinkt, wie das eben mit unseren Klimazielen vereinbar ist. Wenn wir diesen zweiten Emissionshandel nicht aufsetzen, sondern das einfach der Kompetenz der Mitgliedstaaten überlassen würden, ist aus meiner Sicht nicht zu sehen, wie wir diese Ziele erreichen können. Also wir brauchen für die klimapolitischen Ziele eine europäische Perspektive. Und wenn wir das nicht tun würden, dann führt es zu einer Renationalisierung der Klima- und der Energiepolitik. Das ist der klimapolitische Teil. Aber das hat auch eine sicherheitspolitische Komponente. Denn dieser zweite Emissionshandel erlaubt es Europa, dass es auf den internationalen Gas- und Ölmärkten wie ein Nachfragekartell auftritt und damit auch bessere und günstigere Bedingungen erzielen kann. Und zum Zweiten ist es auch ein Instrument, das die Basis dafür bietet, dass wir dann auch die Ölimporte und Gasimporte aus Russland besteuern, sodass wir nicht nur das Volumen an Öl und Gas reduzieren, sondern auch die Struktur unserer Importe verändern, weg vom russischen Gas und damit eben andere Bezugsquellen erschließen und somit die Sicherheit unserer Energieversorgung deutlich erhöhen können.
Wir haben aber ungeheure Einkommensunterschiede in Europa. Das durchschnittliche Haushaltseinkommen liegt in den reichsten Ländern der EU 5-mal so hoch wie in den ärmeren Ländern. Und wenn Sie eine gesamteuropäische Lösung haben, haben Sie auch eine in allen Mitgliedsländern gemeinsame Belastung über diesen CO2-Preis im Bereich Gebäude und Verkehr.
Also da haben Sie völlig recht, dass zunächst mal der CO2-Preis, ein einheitlicher CO2-Preis, sehr unterschiedliche Belastungen hervorrufen würde. Nur durch dieses zweite Emissionshandelssystem entstehen ja dann auch für die Mitgliedstaaten die Einnahmen, die sie dann eben zur Entlastung ihrer Haushalte verwenden können. Und wir brauchen uns da keiner, dürfen uns keiner Illusion hingeben. Wir müssen hier die einkommensschwachen Haushalte entlasten, indem wir einen Großteil dieser Einnahmen an sie zurückgeben. Aber ich glaube, jetzt für die nächsten 1-2 Jahre ist nicht so sehr der CO2-Preis das hauptsächliche Problem, sondern es sind die Gaspreise. Die Gaspreise, die werden durch den Krieg in der Ukraine, die werden durch die Angebotszurückhaltung, vielleicht auch durch das Kappen des Angebots von Russland, stark steigen. Und die schlagen bei den einkommensschwachen Haushalten sehr, sehr stark zu Buche. Und deswegen ist es notwendig, dass es auf der Ebene der Mitgliedstaaten ein umfangreiche Entlastungspakete gibt. Wenn es diese Entlastungspakete nicht gibt, dann würde sich das in das historische Gedächtnis der Europäer einbrennen, dass steigende CO2-Preise und steigende fossile Ressourcenpreise mit sozialen Verwerfungen einhergehen. Und das muss unbedingt verhindert werden. Also wir brauchen zur Absicherung der Klimapolitik und auch zur Absicherung unserer Energiesicherheitspolitik umfangreiche Entlastungspakete. Aber es ist trotzdem sinnvoll, dass wir jetzt die Nachfrage nach Öl und Gas reduzieren, um auch mittelfristig den Preis nicht steigen zu lassen. Das ist aus meiner Sicht hier unser Beitrag. Und deswegen ist es richtig, dass wir den Weg, der durch den Green Deal vorgezeichnet ist, dass wir diesen Weg auch weitergehen.
Die hohen Gaspreise bringen auch ein anderes Reformvorhaben unter Druck, nämlich die Agrarwende, zum Beispiel die Herstellung von synthetischem Dünger. Die benötigt viel Gas. Dünger war schon vor Putins Angriffskrieg teuer, ist jetzt erst recht teurer geworden. Die Lebensmittelpreise sind schon gestiegen, werden dann möglicherweise noch weiter steigen. Hinzu kommen ja diese Lieferausfälle von Getreide aus der Ukraine und Russland. Sollte man die Agrarwende verschieben?
Also ich glaube, wir müssen auch hier kurzfristig und langfristig Perspektive auseinanderhalten. Es wird jetzt dazu kommen, dass aufgrund dieses Aggressionskrieges Russlands in der Ukraine die Nahrungsmittelpreise steigen werden. Man kann jetzt nur hoffen, dass diese steigenden Nahrungsmittelpreise auch für die Bauern weltweit ausreichend Anreize schaffen, dass sie mit dem Angebot hinterherkommen. Und das muss man jetzt forcieren. Aber die Agrarwende als Ganzes darf man natürlich nicht aufschieben. Denn, und das ist ja immer die Gefahr von solchen kurzfristigen Krisen, dass damit eine langfristige Politik eingeleitet wird, die aus kurzfristigen Begründungen heraus dann eben den Weg einfach weiter fortsetzt, den wir jetzt beschritten haben. Und das darf nicht passieren. Und deswegen glaube ich, ist es jetzt wichtig, kurzfristig bleibt uns da gar nichts anderes übrig, muss eine Hungerkrise letztlich verhindert werden. Aber wir müssen den Einstieg in die Agrarwende dennoch schaffen. Denn auch in der Landwirtschaft gibt es also enorme Herausforderungen zu bewältigen. Und letztlich bedeutet das ja, wir müssen zu einem Landwirtschaftssystem kommen, in dem die Bauern vor allem auch dafür entgolten werden, dass sie negative Emissionen bereitstellen, also CO2 binden, und dass sie eben wertvolle Ökosystemdienstleistungen bereitstellen.
Wenn Sie da sozialpolitisch ansetzen würden, Sie sind ja Ökonomen, diese Diskussion, die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel auszusetzen, ne? Ich weiß nicht, ob Sie die verfolgt haben, ob Sie da eine Meinung haben.
Habe ich schon. Und zwar ist, ich glaube, dass die Frage bei der Mehrwertsteuer, das auszusetzen, das hängt ja ganz entscheidend davon ab, wie in welchem Umfang dann das Aussetzen einer solchen Steuer an die Verbraucher weitergegeben wird. Das weiß niemand genau, in welchem Umfang das passiert. Und ich glaube, ein Aussetzen der Mehrwertsteuer ist viel zu wenig zielgenau. Ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir wirklich die einkommensschwachen Haushalte entlasten. Das gilt bei der Energie genauso als auch bei den Nahrungsmittelpreisen. Wir sollten nicht in die Preisbildung eingreifen, sondern wir sollten die Haushalte direkt unterstützen. Dass wir dafür in vielerlei Hinsicht gar nicht die administrativen Voraussetzungen haben und in mancherlei Hinsicht auch gar nicht die Informationsvoraussetzungen, das ist richtig, aber wir müssen jetzt daran arbeiten, denn egal wie wir es drehen und wenden, ob Agrarwende oder eben Energiewende, es werden dann Nahrungsmittelpreise und Energiepreise steigen müssen im Übergang, weil eben sonst zu wenig Anreize bestehen, um Emissionen zu reduzieren und in der Agrarwende auf andere Produkte umzusteigen. Und das kann man nur dadurch sozialpolitisch bewerkstelligen, indem man einkommensschwache Haushalte eben direkt kompensiert.
Wir wissen in der Klimadiskussion, dass jedes Zehntel Grad zählt. Also es wird einen Unterschied machen, ob wir am Ende des Jahrhunderts mit einer Erwärmung um 1,5, 1,8, 2 Grad oder mehr dastehen. Lässt sich der Schaden fürs Klima, der jetzt durch die Verlängerung, durch den intensiveren Einsatz von Kohlekraftwerken entsteht, irgendwie beziffern oder in Zahlen fassen?
Nein, das wäre auch völlig inadäquat, wenn man jetzt sagen würde, da entsteht ein dauerhafter Schaden. Der muss nicht entstehen, genauso wie durch den Lockdown die Emissionen auf das Niveau auf 2006 gesunken sind. Auch das hat keinen großen Effekt gehabt. Und das ist auch klar, warum das so ist. Denn der Anstieg der globalen Mitteltemperatur hängt von der Konzentration in der Atmosphäre ab, also von den kumulativen Emissionen, die wir dort ablagern, und nicht vom Zufluss in einem Jahr oder auch von einem vermehrten Zufluss vorübergehend in einem Jahr. Also vor dem Hintergrund, glaube ich, lässt sich da jetzt nichts dazu aussagen, dass jetzt dann die globale Mitteltemperatur deswegen steigt. Allerdings gilt diese Aussage nur unter einer fundamentalen Bedingung. Und diese fundamentale Bedingung ist, dass wir trotz der Ukraine-Krise, vor allem im Herbst in Sharm el-Sheikh, den globalen Kohleausstieg anpacken müssen. Wenn die Kohlekraftwerke weltweit weiterlaufen wie bisher, dann werden wir die Möglichkeit für ein 1,5-Grad-Ziel unwiderruflich verspielen. Wir schlagen dann die Tür unwiderruflich zu, weil die Kohlekraftwerke, die wir weltweit laufen haben, die emittieren schon so viel, wie mit einem 1,5-Grad-Ziel noch vereinbar ist. Und dieser Kohleausstieg, der muss jetzt angepackt werden und da dürfen wir keine Zeit verlieren.
Trotz Krise, der Klimaökonom Ottmar Edenhofer plädiert für die Ausweitung des Emissionshandels auf Verkehr und Gebäude, flankiert von umfangreicher Sozialpolitik. Und das vorab aufgezeichnete Interview finden Sie auch auf deutschlandfunk.de und in der DLF-Audiothek.